Hallo und herzlich willkommen zur 255. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem feurigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte ja erzählt, dass ich bei meiner Arbeit einen tollen Lego-Roboter, eine tolle Lego-Star Wars-Figur von C3PO bekommen habe zum Geburtstag und dass ich dafür ja mit meiner Frau zusammen eine Vitrine bauen wollte, denn meine Frau hat dann ja gleich entschieden, hier muss einiges umdekoriert werden, der gute C3PO passt nirgendwo rein, da muss was Neues her. Also sind wir zu IKEA gefahren, haben uns eine Vitrine geholt und dann begann das Drama, denn das Ganze muss ja aufgebaut werden und ihr wisst, handwerkliche Sachen sind jetzt nicht so ganz mein Thema. Und normalerweise kommen wir trotzdem mit IKEA-Sachen einigermaßen gut zurecht. Na gut, so 3 bis 4 Wutanfälle gibt es da schon jedes Mal, egal was man baut. Aber irgendwie wird es doch fertig. Aber diesmal, sagen wir, es ging sehr gut los. Das klappte am Anfang alles ganz gut. Dann stellte sich aber als großes Problem heraus, dass das Ganze aus Einzelteilen besteht. Sprich, das ist ein so ein System, wo man dann Schubladen dazu kaufen kann und man kann dann Böden dazu kaufen und Türen dazu kaufen. Aber es gibt halt keine Anleitung, die jetzt direkt darauf bezogen ist, wie man dann die ganzen Sachen zusammenbaut, sondern es ist halt jedes Mal, wie baut man das Einzelteil auf und wie du es dann daran bekommst, ja, so generell vorgegeben. Und das wurde da so ein bisschen zum Problem. Insbesondere wurde es zum großen Problem, das Ganze hat 2 Schubladen unten und diese Schubladen sind etwas unterschiedlich groß. Und ja, das wurde dann etwas schwierig. Als wir dann nämlich die Schubladen eingesetzt haben, haben wir festgestellt, da ist eine große Lücke dazwischen. Das soll eigentlich nicht so sein. Also auf den Bildern sieht das so aus, als wenn das quasi nahtlos abschließt. Und also bis wir da den Fehler gefunden hatten, es lag an einem Schutz, ich weiß nicht, an einem Ding, was man eigentlich über die Schiene, die rauskommt bei so einer Schublade, stülpen sollte. Aber das Ding, ja, war nicht richtig eingestellt. Und dementsprechend war das Ganze dann irgendwie 1 Zentimeter zu hoch. Dadurch kam diese Lücke zustande. Ja, das hat eine Zeit lang gedauert. Dann hatten wir diesen Fehler aber korrigiert. Dann wollten wir die Türen einbauen. Dabei stellten wir fest, dass ja bei den Türen ist ein Gewinde kaputt. Ja, da musste ich dann also am nächsten Tag wieder zu IKEA hin und das Ganze umtauschen. IKEA, ich sag mal so, da wurde mir immer gesagt, die sind ja alle so super freundlich da und umtauschen überhaupt kein Problem. Und ja, kann ich so nicht bestätigen. Also die Dame, die das entgegengenommen hat, die strahlte nicht unbedingt vor Freundlichkeit. Also ich sag mal, Norddeutsch spröde wäre noch sehr nett gesagt dazu, aber naja, ich habe zumindest einen Gutschein bekommen, konnte mir das Ding dann neu kaufen, musste mich dann in die Kasse anstellen und es waren exakt 1 Kasse geöffnet bei IKEA, außer den Selbst-Checkout-Dingern, die aber auch alle voll waren, weil auch davon war nur eine einzige Station offen. Das Einzige, was tatsächlich gut klappt, das haben wir auch genutzt beim letzten Mal, ist das, wenn man das mit der App macht. Also da war alles frei, weil irgendwie das auch schlecht ausgeschildert ist und alle Leute dann immer dachten, das sind hier zum Selbst-Checkout und dann ja, wurde quasi jedem gesagt, nee, sie müssen das hier mit der App machen. Haben wir beim letzten Mal, als wir die Einzelteile für die Vitrine gekauft haben, haben wir das gemacht. Und das klappt echt gut. Also das muss ich sagen, das ist ein großer Tipp. Also wenn ihr da IKEA-Fans seid, dann benutzt das. Das ging nämlich super schnell. Und ich sag mal so, da war die Mitarbeiterin auch super freundlich, weil man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, die freut sich auch, wenn da 4 Leute oder so am Tag mal vorbeikommen und das auch nutzen. Naja, auf jeden Fall, ich habe also das Gewinde neu gekauft. Dabei haben wir dann auch noch irgendwie 2, 3 andere Sachen umgetauscht. Das heißt umgetauscht oder neu bekommen, die uns beim ganzen Auf- und Zusammenbauen der Schubladen, ja, ne, auseinandernehmen, wieder zusammenbauen, kaputt gegangen waren, haben wir dann auch noch bekommen. Ja, dann haben wir also das alles zusammengebaut, haben wir gedacht und was soll ich sagen, es passte schon wieder nicht. Es war wieder alles irgendwie schief, nee, nicht schief, schief ging es eigentlich, es passte einfach von der Höhe nichts. Und wir haben dann gedacht, da habe ich irgendwie falsch abgezählt, habe ich alles wieder auseinandergenommen, habe nochmal neu abgezählt, doch hat alles gepasst, wieder reingebaut. Und ja, am Ende lag es daran. Normalerweise sind diese IKEA-Anleitungen ja doch ziemlich gut, aber in diesem Fall muss man ehrlich sagen, das konnte man nicht sehen. Und zwar ist ein Brett an einer Seite irgendwie 1 Zentimeter länger als auf der anderen Seite. Also die waren halt markiert mit Löchern, wo man halt Schrauben reinmachen sollte. Und auf der einen Seite war es halt 1 Zentimeter länger, das Brett, als auf der anderen Seite. Und es war wirklich extrem schwer zu erkennen, welche Seite jetzt oben oder unten sein sollte. Und wir haben das da, also ich glaube, 4 Mal ausprobiert, alle möglichen Sachen, bis es dann tatsächlich gepasst hat. Und ja, da war Doch das Ding war mehrfach kurz davor, nicht nur von mir, sondern auch von meiner Frau, kurz aus dem Fenster zu fliegen. Also das war, war nicht so ganz einfach zu sehen. Da muss man also die Anleitung bei IKEA, da hätte man irgendwie die Schrauben mehr in eine Richtung beispielsweise machen müssen oder auf der einen Seite eine Schraube irgendwie das Loch 5 cm mehr an den Rand bringen können oder so, dass man ganz klar erkennen kann, was oben und was unten ist. Das war da halt nicht der Fall. Und also wenn ihr eine Bester-Vitrine aufbauen wollt, dann achtet da sehr drauf, welche Seite unten und oben ist, wenn ihr die Schubladen da machen wollt. Sehr, sehr schwer zu sehen. Nicht sehr schwer zu sehen war unser Essen, das wir am Samstag mit Freunden genossen haben. Da sind wir nämlich essen gegangen in eine Pizzeria, die relativ neu ist und exakt gegenüber von der alten Wohnung lag, wo wir ja vor mittlerweile knapp 4 Jahren ausgezogen sind. Ist immer ganz nett, wenn man da in der alten Hood da mal vorbeikommt und sieht, ach ja, eigentlich ganz gut, dass wir weggezogen sind. Dann sehr viel besser ist es da nicht geworden, aber ja, dafür war es deutlich günstiger. War sehr lecker. Ich hatte Pasta. War sehr gut. Die Pizza sah allerdings bei den anderen am Tisch noch sehr viel besser aus. Also wenn wir da nochmal sind, dann werde ich da eine Pizza bestellen. Die liefern, glaube ich, auch. Also das müssen wir mal ausprobieren. Die Pizza sah wirklich sensationell aus und wurde auch sehr, sehr gut aufgenommen. Bei mir hinter mir brannte eine Kerze. Das habe ich am Anfang noch so mitbekommen. Und irgendwann meinte meine Frau, das sieht irgendwie jetzt nicht ganz so gut aus. Dann habe ich mich auch mal umgedreht. Und da war doch ein sehr großer Kerzenschein. Das war so eine Kerze, die irgendwie über einer Flasche war. Und das soll dann ja so dramatisch aussehen, wenn der Wachs da so runtertropft. Und irgendwie ist da, glaube ich, mehreres zusammengekommen. Auf jeden Fall war da doch eine erhebliche Flamme, die dann irgendwann auch die Bedienung bemerkte. Und dann kam der Koch, ich würde mal tippen, das war auch der Besitzer, und hat dann das Ganze weggenommen, hat dann aber auch gesagt, ach wieso, das sieht doch gut aus. Ja, das hat doch zu einigen Gelächter geführt. Wurde dann in der Küche anscheinend gelöscht. Niemand wurde verletzt, alles ist gut, der Laden steht noch. Aber ja, ich hätte es nicht gemerkt. Also es ist mir nicht warm geworden, aber meine Frau hat doch sehr beunruhigt geguckt hinter mir. Also ist aber, wie gesagt, nichts passiert. Und wenn ihr eine Pizzeria in Kiel wissen wollt, wir haben jetzt da einen weiteren Tipp für euch. Weiterer Tipp ist natürlich Dr. Pepper. Dr. Pepper ist immer ein Tipp. Ihr wisst, ich liebe das, den amerikanischen Softdrink. Natürlich am meisten in der US-amerikanischen Variante, aber die deutsche, europäische Variante nehme ich natürlich auch immer sehr, sehr gerne. Und ich habe dann neulich gedacht, okay, in Deutschland gibt es jetzt auch Strawberry Cream, weil ich habe da Werbung für gesehen und habe gedacht, okay, das ist ja interessant, das kann ich im Podcast erzählen. Das habe ich aber gerade vor 10 Minuten nochmal recherchiert und nee, gibt es doch noch nicht. Was auch gut ist, denn das schmeckt doch extrem künstlich. Na gut, es ist amerikanisch. Das wird alles künstlich schmecken, aber ja, ihr verpasst da auch nicht so viel. Ich habe es natürlich probiert. Ich habe selbst Coconut Cream probiert, obwohl ich Kokosnuss ja überhaupt nicht mag. Ja, deswegen, ja, kein Verlust, aber ich habe gedacht, das ist ja schön, dass Dr. Pepper da expandiert. Nein, es bleibt bei den normalen Geschmackssorten, die man hat. Aber in den USA gerade erschienen Dr. Pepper Blackberry und ist gerade eingetroffen am letzten Freitag hier im Hause. Und ich habe am Sonntag das schon mal probiert. Das schmeckt gut. Jetzt auch nicht so gut, dass man das unbedingt tonnenweise kaufen muss. Aber das schmeckt mir zumindest sehr gut. Der Klassiker, das ganz normale Dr. Pepper, ist natürlich immer noch am allerbesten. Am allerbesten ist es auch, wenn das Internet funktioniert. War hier ja auch ein Thema letzte Woche. Ja, und es hat dann 3 Tage gedauert, bis es wieder lief. Und dann klappte es ganz gut. Ich habe heute Morgen geschrieben, mal sehen, wie lange. 30 Minuten später, nachdem ich das geschrieben habe, war das Internet weg. Es hat glücklicherweise, glaube ich, niemand hier wirklich mitbekommen. Es ist nur eine halbe Stunde oder so ausgefallen. Aber das war sehr lustig. Da habe ich gerade gesagt, mal gucken, wie lange es noch braucht. Und dann war es auch schon wieder weg. Aber im Moment läuft es wieder stabil, was auch ganz gut ist. Denn ich glaube, das Guthaben auf dem mobilen Router, was die mir zur Verfügung gestellt haben, ist demnächst dann auch aufgebraucht. Ja, wenn auch euer Guthaben aufgebraucht ist, dann lasst es mich doch wissen. Ihr könnt mich kontaktieren, indem ihr die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes benutzt oder ihr guckt auf meiner Homepage vorbei, smk-blog.de. Heute kümmern wir uns etwas länger um den NFL-Draft, noch nicht ganz abschließend, aber zumindest kommt auch einiges drin vor. Aber es geht noch nicht los mit den News und Transaktionen der Woche. Die sind jetzt nicht sehr zahlreich. Los ging es da am vergangenen Dienstag in der European League of Football. Die startet ja auch in, weiß gar nicht, 5-6 Wochen in ihre neue Saison. In der GFL geht es sogar schon vorher los. Da ist schon in der kommenden Woche das erste Testspiel der Kilbodic Hurricanes gegen die Amazon Pirates. Da habe ich auch meine Akkreditierung gerade bekommen. Oder zumindest die Zusage dafür. Muss ich mal abholen dann vor dem Spiel. In der ELF, da haben die Vienna Vikings einen neuen Trainer vorgestellt. Es ist der frühere NFL- und ELF-Kicker Giorgio Tavecchio. Das ist ja gebürtiger Italiener. Der wird der neue Kicking-Coach der Wiener sein. Und der Head-Coach hat gesagt, das ist ein Segen für sein Team. Das freut uns doch sehr, dass Giorgio da weiterhin aktiv ist. Ja, ein linksfüßiger Kicker, der unter anderem für die Raiders und für die Falcons aktiv war. Am Donnerstag dann die Nachricht der Woche, was Kicker und Panther angeht. Aus der NFL, da haben nämlich die Indianapolis Colts ihren Kicker Matt Gay entlassen. Man hat da ja noch Spencer Schrader auf dem Roster, der im letzten Jahr auch ein Spiel für die Colts gemacht hat, als sich Matt Gay verletzt hatte. Später hat dann Schrader noch für die Kansas City Chiefs gekickt, hat sich da dann selber verletzt, aber müsste eigentlich zumindest einen AFC Championship Ring bekommen, denn, wie gesagt, war da auf Injured Reserve und ja, ist jetzt von den Colts wieder verpflichtet worden und man hat da gesagt, ja, Matt Gay, keine so guten Leistungen bisher und dafür ganz schön teuer, deswegen ist er jetzt raus. Also, Matt Gay auf dem Markt, ja, eine Sache, die man natürlich dann nur versteht, wenn man weiß, dass die Colts absolutes Vertrauen in Spencer Schrader haben. Wird man sehen müssen. Ich würde mal gucken, dass die wahrscheinlich noch einen zweiten Kicker zumindest ins Camp bringen und vielleicht ja auch im Draft aktiv werden. Wer weiß. Apropos Draft, Dane Brugler ist der Draft-Experte von The Athletic und der hat The Beast rausgebracht. Sein umfassendes, mehrere hundert Seiten langes Werk, wo er alle möglichen Spieler vorstellt und bewertet und natürlich macht er das auch mit den Kickern und Panthern, die allerdings nicht sehr ausführlich, sondern da gibt es einfach nur eine Liste und die lese ich euch jetzt mal vor, inklusive der Platzierung, wo ich die drin habe. Er hat als erstes Andres Borregales von den Miami Hurricanes, den habe ich auf Platz 2, Ryan Fitzgerald von Florida State hat er auf 2, ich auf 1, Ben Saltz von Pittsburgh habe ich auf der 4, er auf der 3. Kane Davis von Ole Miss habe ich auf der 7, er auf der 4. Tyler Loop, da sind wir uns einig, den haben wir beide auf Platz 5 von den Arizona Wildcats. Kenneth Almendares, der ist bei mir überhaupt nicht drin. Der Sieger des Lou Groza Awards ist bei mir nicht in den Top 12. Er hat ihn auf 6. Dragan Kesic habe ich auf 12, er auf der 7. Graham Nicholson, auch der ist bei mir nicht gerankt, nicht in den Top 12, den hat er auf 8. Maddox Trujillo von Temple habe ich auf der 6, er auf der 9. Und Jonathan Kim von Michigan State, den habe ich deutlich höher, er auf der 10, ich auf der 3. Bei den Panthern, da sind wir uns so in den Top-Platzierungen, zumindest von den Namen her, sehr einig, nur bei den exakten Platzierungen ein bisschen unterschiedlich. Er hat auf der 1 Jeremy Crawshaw, der ist bei mir auf der 2. James Burnup ist bei ihm auf der 2, bei mir auf der 1. Eddie Chablicki von den USC Trojans ist bei mir auf der 5, bei ihm auf der 3. Kai Kröger habe ich auf der 3 von South Carolina, er auf der 4. Luke Elsinger habe ich auf der 11, er auf der 5. Alex Mastromano von Florida State, ich auf der 4, er auf der 6. Brandon Hall habe ich nicht gerankt, weil ich dafür keine Statistiken habe, ist bei ihm auf der 7. Der spielt bei Montana State im College. Jesse Mirko, früher Ohio State-Spieler, der dann bei Vanderbilt ist. Ich auf der 7, er auf der 8. Und dann zwei Spieler, die bei mir nicht gerankt sind. Brian Buscemi von den Nebraska Cornhuskers und Mark Vessett von den Colorado Buffaloes. Longsnapper habe ich nicht gegradet, aber er schon. Da auf der 1 ist William Wagner von Michigan, auf der 2 Austin Brinkman, 3 Brent Matichik, dessen Bruder in der NFL spielt. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wojciech Chovic von der Colorado School of Mines. Das ist eine Division, ich glaube, 2 oder 3 sogar. Das ist relativ weit unten. Ist bei ihm auf der 4. Julian Ashby, Vanderbilt 6. Dann Luke Elkin, Austin Ricks, Donato Crisanti, Neeland Hibbert, auch ein geiler Name, von Alabama auf der 9. Und ganz am Ende ist Christian Johnston von App State. Also da nur, dass ihr die Namen gehört habt. Draft Grades gibt er bei den Kickern insgesamt 2, nämlich Andres Borregales in die 6. Runde und Ryan Fitzgerald 6. bis 7. Runde. Bei den Panthern ebenfalls 2, Jeremy Crawshaw 6., 7., dann James Burnett die 7. und William Wagner von Michigan als Longsnapper. Da meint er, den könnte man auch in der 7. Runde platzieren. Am Freitag hat dann Pantalytics ihr Draftboard erstellt. Pantalytics, die machen ja ein Ranking anhand gewisser statistischen Kriterien. Insbesondere wird da ja das, was ich nenne, Power Punts, Open Field Punting, sehr stark berücksichtigt. Also je weiter man da den Ball schießen kann, dann ist es besser bei denen. Und die haben ihre Top 7 veröffentlicht. Auch bei denen ist auf Platz, was heißt auch bei denen? Bei denen auf Platz 1 ist Eddie Chaplicki von USC, auf Platz 2 Jeremy Crawshaw von Florida, auf Platz 3 Alex Mastromano von FSU, 4 James Burner von Alabama, 5 ist Fraser Mason von Ole Miss, Kai Krüger von South Carolina auf der 6 und Jesse Mirko von Vanderbilt, früher Ohio State, auf Platz 7. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin im Draft-Thema und da kehren wir auch gleich wieder zurück, aber wir gucken uns zumindest mal ganz kurz an, was dann wirklich bei Football passiert ist, der bereits gespielt wurde und damit meine ich dann natürlich die UF, die Woche 3 hinter sich gebracht hat. Ja, Statistiken zur UFL findet ihr natürlich auf meiner Homepage smk-blog.de. Da geht ihr auf StatCenter und da gibt es dann einen Link zu den Field Goals und zu den Punts, die die Spieler da absolviert haben. Mittlerweile hoffe ich, dass das auch klappt, dass ich das immer jeden Dienstag dann wochenaktuell habe. Diese Woche zumindest hat es geklappt. Ja, wir haben ein neues längstes Field Goal gesehen in der UFL. Das längste Field Goal in dieser Saison kommt jetzt von Rodrigo Blankenship. Hot Rod hat für die St. Louis Battlehawks aus 56 Yards getroffen. Kurz davor hatte Donald Delahaye, Destroying bei YouTube, wie er heißt, den Rekord auf 55 Yards geschraubt für die San Antonio Brahmas, hat dann allerdings ein potenziell Game-Winning-Field-Goal am Ende verpasst. Ja, und dann ein Spiel später hat Rodrigo Blankenship ihm dann auch noch den weiten Rekord geklaut. Insgesamt sieht es da nicht ganz so gut aus für Donald Delahaye. Sein PFF-Grade ist auch das niedrigste von allen Spielern mit 42,3. Im Gegensatz dazu Rodrigo Blankenship, der bisher noch absolut perfekt ist, 7 von 7, hat ein Rating von 81,1. Auch noch perfekt ist Harrison Meeves von den Birmingham Stallions, der frühere Missouri Tiger. The Thicker Kicker ist 5 von 5 bisher, sein längstes Field Goal aus 53 Yards. Die meisten Field Goals bisher probiert hat Matt McCrane von den DC Defenders, immerhin schon 12 in 3 Spielen. Davon waren 10 erfolgreich, 53 Yards da. Das längste. Bei den Panthern der beste Panther mit den Grades, von den Grades her, bei PFF allerdings, das muss man vielleicht noch ein bisschen relativieren. Da ist es zurzeit Brad Wing, der australische Linksfüßer für die San Antonio Brahmas mit einem Grade von 79,3. Schlechtester zurzeit Mike Rivers von den Houston Roughnecks. Der hat einen Grade von 49,8. Interessant vielleicht auch die Hangtime. Da ist im Moment ganz vorne Sterling Hoffrechter von den St. Louis Battlehawks, der allerdings erst 2 Spiele gemacht hat, denn im letzten Spiel da musste er kein einziges Mal punten. Er hat bisher eine durchschnittliche Hangtime von 4,7 Sekunden. Das ist ganz hervorragend. Auch noch sehr gut Seth Wernon, 4,52 für die Michigan Panthers und Matt Mangle von den Memphis Showboats mit 4,43 Sekunden. Der Führer in den Bruttoyards, das ist der Brad Wing, 51,8 vor Sterling Hoffrechter 48,4 und Mike Rivers 48,2. Und bei den Nettoyards ganz vorne Brad Wing auch 42,3, auch da gefolgt von Sterling Hoffrechter 41,4 und Marquette King von den Arlington Renegades 40,6. Seth Wernon für die Michigan Panthers da ganz weit unten, mit einem durchschnittlichen Netto-Punt von 29,3 Yards. Das ist natürlich nicht besonders gut. Er leidet insbesondere daran, dass er ein paar lange Returns zugelassen hat und dann auch noch mit 3 Touchbacks da auch schon mal ordentlich Yards verloren hat. Immer dran denken, da Touchbacks gehen in der UFL, jetzt muss ich kurz überlegen, an die 30-Yard-Linie, 25- oder 30-Yard-Linie. Das ist ein bisschen anders als in der NFL. Da verliert man also ordentlich Yards. Das ist doch ein bisschen sehr viel, was der gute Seth Wernon da hatte. Ja, und das war's aus der UFL. Jetzt gehen wir in den NFL-Draft. Wir gucken uns die ersten Panther an, die ich gerankt habe. Auch da könnt ihr natürlich auf meine Homepage gehen, da auf StatCenter. Da seht ihr dann auch die Statistiken, Karrierestatistiken dann dazu. Ich habe in der letzten Woche ja schon ein bisschen die ja, Spieler von 12 bis 6 erwähnt. Und wir starten jetzt mal rein mit etwas genauerer Vorstellung. Sehr lang werde ich das jetzt auch nicht machen. Dafür bin ich vielleicht noch irgendwo anders zu Gast. Aber wir schauen jetzt mal rein. Die Plätze 5, 4 und 3 bei den Panthern, die in diesem Jahr im NFL-Draft sind. Es geht los gleich mit meiner Nummer 5. Das ist Eddie Chaplicki von den USC Trojans. Der hat seine Karriere angefangen bei den Arizona State Sun Devils. Stammt auch ursprünglich aus Arizona. Er ist der Gewinner des letztjährigen Lou Groza Awards, hätte ich fast gesagt. Ray Guy Awards für den besten Panther in der National Football League. Hat auch All-American Honors bekommen und ist auch der Edelman Fields Big Ten Panther of the Year gewesen. Den Namen davon ganz großartig. Ich glaube, die wollten das jetzt ändern, dass es nur noch Big Ten Panther of the Year heißt, weil immer, ja, die haben halt immer zwei gemacht. Einmal aus der West, einmal aus der Ostdivision. Ja, ein bisschen gezwungen, sagen wir es mal so, das Ganze. Er war 4 Jahre lang Starter, hat 2021 angefangen bei Arizona State, war da auch 2022 für die aktiv, ist dann transferiert und war in den letzten beiden Jahren für die USC Trojans unterwegs. Er ist 6 Fuß, 1 Inch groß und wiegt 207 amerikanische Pfund. Vielleicht 220 Pfund, kann man sich immer merken, sind 100 Kilo. Ja, ein Pfund sind knapp, nicht ganz 500 Gramm, 450 etwa, aber so etwa zum Zählen, dass man in etwa weiß, wie groß das ist. Und bei den Größen, ich glaube, das weiß jeder, in etwa 6 Fuß ist etwa 1,84 Meter. Also er ist etwa so knapp 1,86, 1,87 groß, damit so, ja, deutlich größer als ich. Das ist auch nicht schwer. Im letzten Jahr, wo er ja den Ray Guy Award gewonnen hat, hatte er einen Bruttoschnitt von 47,8. Aber was noch viel besser ist, sein Nettoschnitt ist 45,3 Yards. Sein längster Punt in seiner Karriere, ein 75-Yarder 2022. Er hat im letzten Jahr einen einzigen Touchback gehabt bei 25 Punts, die er in die 20 gebracht hat. Außerdem hatte er nur 12% kritische Punts. Das ist in der NFL gar nicht so gut. Für College-Kicker ist das schon richtig gut. Er kann auch Kickoffs. Das ist immer ein Plus bei Panthern, die NFL-Teams gerne sehen wollen. Bei ihm das große Problem, deswegen habe ich ihn nur auf der 5. Ihr habt gerade gehört, andere haben ihn auf der 1 oder auf der 3. Hangtime. Hangtime ist bei mir einfach ein bisschen zu wenig im letzten Jahr. Hangtime von noch nicht mal 3,9 Sekunden, wo man in der NFL, wir haben es gerade in der UFL gehört, mittlerweile ja 4,4, 4,5 gerne hätte. Da ist es doch schon großer Weg. Muss man gucken, ob er das machen kann. Aber sehr interessantes Prospect, kann ich mir gut vorstellen. Den werden wir zumindest irgendwo in Camp sehen und vielleicht sogar in der 7. Runde gedraftet. Eddie Chaplicki von den USC Trojans. Und wir gehen zum ersten Australier. Das ist Alex Mastromano. Der kommt aus Melbourne, Australien, der Heimat von Pro Kick Australia, wo er natürlich ausgebildet wurde. In den USA dann bei den Florida State Seminoles gespielt. Auch er ist 6 Fuß 1 Inch groß, wiegt aber nicht wie gerade eben 207 Pfund, sondern 241. Da ist also ein bisschen mehr Masse dabei. Insgesamt war er 5 Jahre am College, 4 Jahre lang davon hat er als Starter gemacht und hat dabei sehr viel Erfahrung gewinnen können. Er hat nämlich 254 Punts gehabt. Wenn man, das sind gut 70 Punts mehr als beispielsweise Eddie Chaplicki. Das ist doch eine ganze Menge. 2024 war sein mit Abstand bestes Jahr, hat in seiner ganzen Karriere nicht ein einziges Mal einen Punt gehabt, der geblockt wurde. 2024, 48,6 Yards Bruttoschnitt, 45 Yards sein Nettoschnitt. In der Karriere allerdings, ja, wie gesagt, sein letztes Jahr war super, in seiner Karriere jeweils gut 4 Yards weniger, also 44,6 sein Karriere-Bruttoschnitt, 40,6 Yards sein Karriere-Nettoschnitt. War im letzten Jahr ein Ray Guy Award-Finalist, hat aber, wie ihr wisst, nicht gewonnen, denn das war ja Eddie, der da den Preis bekommen hat. Hat eine super in 20 zu Touchback-Ratio-Rate. Ratio-Rate? 9,1. Ja, da sagen wir ja, über 5 ist gut. 9,1 ist da also sehr gut. Auch seine Hangtime ist noch ein bisschen problematisch, aber schon deutlich besser als bei Chaplicki. 3,99 ist da das, was er im Durchschnitt im letzten Jahr erreicht hat. Und wir hatten gerade gesagt, 12% kritische Punts bei Chaplicki. Er hat 18,5% kritische Punts. Das sind Punts, die von weit hinten abgegeben wurden, aber noch nicht mal 40 Yards brutto weit waren. 80,5, das ist auch, ich sag mal, ein nur okayer Wert. Das ist jetzt nicht gut. Kann man noch einigermaßen mit leben, als unter 20% im College, ja, muss man noch akzeptieren. Aber so richtig gut ist das halt auch nicht unbedingt. Ja, wird gleich noch ein bisschen schlimmer, denn der Spieler auf der letzte Spieler, den wir uns heute angucken bei den Panthern, das ist jemand, der da immerhin 22,3% an kritischen Punts hat. Es ist Kai Kroeger von den South Carolina Gamecocks und damit einer von zwei linksfüßigen Panthern, die in meiner Top 12 sind. Luke Erzinger auf Platz 11 von den Oklahoma Sooners wäre da der andere. Ja, Kroeger 6 Fuß, 4 Inches groß, also richtig ein großer Typ. 213 Pfund ist er schwer. Sehr, sehr erfahrener Mann. 266 Punts, also nochmal 12 mehr als gerade Alex Mastromano. 79 Yards sein längster Punt, damit der zweitlängste in meinen Top 12. Der hat nur Mason Fletcher, der bei mir auf Platz 12 ist, noch einen längeren Punt, nämlich einen 84 Yarder. Er war 5 Jahre Starter. Wie kann man 5 Jahre Starter sein? Naja, ganz klar, Covid hilft da halt doch so ein bisschen. In seiner Karriere hat er ein Tackle gemacht, das ist ja mal gut, aber was noch viel wichtiger ist, er ist ein Passing-Wunder, ein Meister des Fakes, in seiner Karriere 10 Pässe geworfen, 7 davon komplettiert, 7 von 10 für 205 Yards, 3 Touchdowns. Also, das ist schon eine Wucht, da wären sehr viele Quarterbacks, wären da neidisch auf solche Zahlen, 7 von 10, 205 Yards, 3 Touchdowns. Ja, und dazu auch noch bekannt für Onside-Kicks. Auch die kann er ganz extrem gut. Also, wenn ihr da jemanden haben wollt, dann sollte euer Team sich unbedingt Kai Kroeger angucken. Dessen Name, ich erzähle das immer, der hätte mit mir auch locker zur Schule gehen können. Also ich war mit mehreren Kais in einer Klasse. Und Kroeger, jetzt auch nicht so ganz ungewöhnlich hier in Norddeutschland. Im letzten Jahr, im 2024, hat er einen karrierebesten Wert von 47,8 Yards brutto. Ja, und er hat insgesamt in seiner Karriere 99 Punts, leider nicht 100 geschafft, 99 Punts in die 20 gehabt. Zumindest in meiner Statistik. Vielleicht immer noch eine andere bemühen. Irgendwo kriegen wir bestimmt die 100 noch zusammen. Er hat 20 Punts in die 5 gebracht. Das ist unter den 12 Panthern, die ich mir angeguckt habe, der zweitbeste Wert. Also auch da ist er ganz hervorragend. Sein Problem, Hangtime wieder. 3,89, das ist halt zu wenig. Das, ja, wenn da, ich sag mal, 4,1 gestanden hätte, dann wäre er sicherlich in den Top 2 und wir würden ihn erst nächste Woche besprechen. Vielleicht sogar ganz vorne gelandet, aber das ist halt ein bisschen wenig. Aber muss auch sagen, akademische Ehren und so hat er auch bekommen oder sportliche Auszeichnungen. Er war zweimal All-SEC im All-SEC-Team und einmal, nämlich 2022, war er sogar All-American ursprünglich. Kommt er aus Illinois, wie gesagt, jetzt aber für die South Carolina Gamecocks. Kai Kroeger, der Lefty bei mir auf Platz 3. Das waren sie, die ersten drei Panther, die ich euch vorstelle. Nächste Woche dann, ja, zwei Australier, nämlich Jeremy Crusher und James Burnup, die ich da noch etwas näher, auf die ich etwas näher eingehen werde. Aber wir springen jetzt mal rüber zu den Kickern und gucken da, wer da auf Platz 5, 4 und 3 gelandet ist. Ja, und auf Platz 5 ist ein Spieler, den man auch auf Platz 2 oder 3 oder meinetwegen auch 1 setzen kann. Das ist wirklich ein Spieler mit sehr viel Potenzial, dem wahrscheinlich stärksten Schussbein, welches wir in dieser NFL-Draft haben. Ich rede von Steven Tyler Loop von den Arizona Wildcats. Er kommt ursprünglich aus Texas, nämlich aus Lovejoy. Da geht doch das Herz aller Simpsons-Fans auf. 6 Fuß, 1 Inch groß, 190 Pfund schwer. Kicker sind halt dann doch meistens ein bisschen weniger robust gebaut als Panther, um es mal nett auszudrücken. Er war bei den Arizona Wildcats von 2020 bis 2024, also auch 5 Jahre im Einsatz. Allerdings erst seit 2022 war er Starter. Er hat den besten Field Goal Percentage Wert von allen Spielern, die ich euch hier etwas genauer vorstellen werde. Er hat in seiner ganzen Karriere 89,3%, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Und er hat nur einen einzigen Critical Miss, also einen einzigen Critical Miss aus 38 Yards oder weniger gehabt in seiner Karriere. Das ist ganz hervorragend, wird nachher allerdings noch tatsächlich, ja, nächste Woche wird es dann sogar noch ein bisschen besser. Hat in seiner ganzen Karriere auch nur 2 extra Punkte verpasst. Nun muss man natürlich sagen, es ist ein College-Football. Extra Punkte, da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn die mal angepasst werden würden. Die müssen gar nicht an die 15, für mich, also an die 10-Yard-Linie beispielsweise, das wird schon reichen. Das wird manche College-Kicker schon vor einige Probleme stellen. Sein Problem, wenn es bei ihm ein Problem überhaupt gibt, und das habe ich jetzt tatsächlich nur so reingenommen, wie gesagt, man kann den auch durchaus 2-3 Plätze weiter nach oben setzen, ist, dass es sein Bereich, wo er ein bisschen schwächelt, der Bereich ist, auf den es, wie ich immer so schön sage, ankommt. Es ist der Bereich zwischen 40 und 49 Yards. Da hat er nämlich sein schlechtes Percentage von allen Field-Goal-Versuchen, die er hat. Der ist auch nicht schlecht, immer noch bei gut 75%, aber wenn er eine Schwäche hat, dann da. Keine Schwäche sind bei ihm Game-Winning-Field-Goals, 5 von 6 in seiner Karriere, auch Pressure-Kicks, 16 von 18, also Kicks kurz vor der Halbzeit oder kurz vor Ende, ist er sehr, sehr gut. Und ich erwähnte das ja schon, Schussbein ist bei ihm überhaupt kein Problem, wahrscheinlich das Stärkste in dieser Draft-Klasse, vielleicht zusammen mit Maddox Trujillo, den ich auf Platz 6 habe von den Temple, ich will immer Trojans sagen, aber das sind ja die Temple Owls. Die beiden, ja, streiten sich da wahrscheinlich um das stärkste Schussbein. Sein längstes Field Goal in seiner Karriere, 62 Yards. Ja, das ist ganz hervorragend und halt aber immer noch 2 Yards weniger als Maddox Trujillo, der ja ein 64 Yard Field Goal hatte, aber dafür auch sehr gerne mal kurze Field Goals ziemlich weit daneben setzt. Er hat den zweithöchsten Wert an Misses, also an Misses in Yards. Seine Fehlschüsse, um es anders auszudrücken, seine Fehlschüsse kamen aus der zweitgrößten Entfernung, 44,9 Yards. Und das sehe ich gerade, dass das der dritthöchste Wert ist. Habe ich falsch ausgeschrieben? Nee, ich habe es einmal umgekehrt aufgeschrieben. Okay, das ist nicht so ganz gut gemacht. Und sein eigentliches durchschnittliches Field Goal. Ich sage es ja immer wieder, dass Kicker verdienen ihr Geld nicht mit diesen 55-Yard-Field-Goals, sondern mit halt sehr kürzeren Field-Goals. Sein durchschnittlicher Field-Goal-Versuch kam aus 37 Yards. Das ist immer noch deutlich mehr als unser Kicker, den wir auf Platz 2 dann später sehen werden. Der hat deutlich kürzere Field-Goals gemacht. Aber das zeigt dann auch, dass wo das Geld ist. Ne? Da werden die ganzen Field-Goals gemacht. Der beste Wert, da zu dem kommen wir auch gleich noch, da, wer es ein bisschen schwerer hat, immerhin 5 Yards weiter hinten. Also das, ja, zeigt aber immer noch, in welchem Bereich dann ein durchschnittliches Field Goal kommt. Deswegen für mich dieser Bereich halt immer sehr, sehr wichtig. Aber Tyler Loop, wenn er Schwächen hat, dann halt genau in diesem Bereich, ein paar Yards weiter hinten, zwischen 40 und 50 Yards, als Prospect-mäßig wahrscheinlich aber mit das Beste, was wir dieses Jahr haben werden. Tyler Loop von den Arizona Wildcats. Und wir springen damit ja aus dem Süden der USA etwas deutlich mehr in den Norden und deutlich mehr an die Ostküste. Wir gehen nämlich zu den Pittsburgh Panthers und deren Kicker war Ben Saulz. Und das ist eine Besonderheit. Das ist nämlich ein linksfüßiger Kicker. Ich habe mit Dragan Kesic von den Minnesota Golden Gophers ja noch einen, den allerdings auf Platz 12. Ja, ganz wichtig, dass da also wir endlich mal wieder einen linksfüßigen Kicker sehen. Da muss ich tatsächlich lange zurückdenken. Wann hatten wir Janikowski wahrscheinlich so als letzter, der mir so ganz spontan einfällt in der NFL. Er kommt ursprünglich aus Ohio, aus Tip City, finde ich sehr gut. Wir werden nächste Woche den allerdings besten Ortsnamen hier noch zu hören bekommen, natürlich von einem Australier. Er war der Starter in den letzten 3 Jahren, von 2022 bis 2024. Im Jahr 2021 hat er nur Kickoffs gemacht. Er war ganz hervorragend im Jahr 2022. Er war ganz hervorragend im Jahr 2024. Er war jetzt nicht ganz so gut im Jahr 2023. In seiner Karriere gerade mal 2 extra Punkte daneben gesetzt bei 124 Versuchen. Und auch sein Field Goal Percentage ist gut für einen College-Football-Kicker bei 81%. Hat in seiner Karriere 12 Field Goals daneben gesetzt. Sein längstes Field Goal, 58 Yards. Also das kann er auch. Und er hat auch den besten PFF-Grade bekommen von allen Kickern, die ich angeguckt habe. 96,6. Also das ist dicht dran an der Perfektion. Perfekt war er bei allen Game-Winnern, die er in seiner Karriere probiert hat. 4 von 4 ist er da gegangen. Einziger Kritikpunkt bei ihm ist die Höhe der Kicks bis zur Line of Scrimmage. Da kann man hoffentlich noch dran arbeiten. Da sind andere Kicker vielleicht ein bisschen weiter, insbesondere auch der Kicker, der gleich als nächstes kommt und der vielleicht so ein bisschen überraschend ist, denn den haben viele ganz anders eingeordnet. Ich bleibe, ich hätte es fast gesagt, in der Big Ten, aber Pittsburgh spielt nicht in der Big Ten. Wir gehen also in die Big Ten und gehen da zu Jonathan Kim, dem Kicker der Michigan State Spartans, der seine Karriere allerdings bei North Carolina als Kickoff-Spezialist angefangen hat. Und ja, hatte dann ein, ich sag mal, durchwachsenes Jahr, 2023, sein erstes Jahr bei Michigan State. Hat da ja nur 13 von 18 Field Goals getroffen, aber 7 Field Goals davon waren aus 50 Yards oder mehr. Und davon hat er 4 getroffen, inklusive einem 58 Yard Field Goal. Und im letzten Jahr war er dann richtig, richtig gut. 19 von 21 Field Goals, inklusive 3 von 4 aus mehr als 50 Yards. 55 Yards war da insgesamt sein längster Schuss. Sein Karriere verpasstes Field Goal, etwas schwer auszudrücken, das, wenn man sich das anguckt, kam aus 44,2 Yards. Das ist der zweithöchste Wert in den, wie sagt man da, in den Top 5. Und wenn ich richtig hingucke, ist das sogar, ist es der allerhöchste Wert, den er da erreicht hat. Denn ich erinnere mich jetzt auch, warum, ich hatte da einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe bei dem Aufstellen der Statistiken hatte ich übersehen, dass es noch einen anderen Kim gibt, der spielt bei Houston und dessen Statistiken ist damit eingerechnet worden und der war nicht besonders gut. Deswegen ist sein Wert jetzt der allerhöchste und zwar mit 47,9 Yards, also fast 48 Yards. Das ist natürlich ganz, ganz hervorragend. Ich hatte ihn ursprünglich auch auf Platz 2 gehabt, habe ihn jetzt erst vor kurzem auf Platz 3 runtergesetzt. Vielleicht hätte ich das doch lassen sollen. Insgesamt bei Field Goals aus 55 oder mehr Yards immerhin 2 von 4 gegangen und aus 50 bis 55 Yards, 5 von 8. Also, das ganz hervorragend. Was nicht ganz so perfekt lief, war die Combine. Er war beim Kicker Showcase mit dabei. Da ist er nur 11 von 14 gegangen. Hat insbesondere die langen Field Goals aus 50 und zweimal 55 Yards daneben gesetzt. Das war nicht so gut. Aber als Prospect, sehr schöne Kickerbewegung. Sehr schöne Kickerbewegung, genau. Sehr schöne Kicking-Bewegung. Da glaube ich, da kann was sein, da gibt es kein Problem mit der Höhe. Insgesamt ist 6 Fuß exakt hoch, genau. 6 Fuß groß und wiegt 227 Pfund. Also der könnte zur Not auch noch einen Tackle machen. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, wie viele Tackles der gemacht hat. Kickoff kann er auf jeden Fall auch, war ja 2 Jahre lang da, speziell 3 Jahre lang sogar da Kickoff-Spezialist für die North Carolina. Das North Carolina Wolfpack, Tar Heels würde ich fast sagen. Das haben zu viel Basketball, glaube ich, in letzter Zeit gewesen. Das waren sie, die Kicker von 3 bis 5. Und in der nächsten Woche schauen wir uns dann Andres Porzingis und Ryan Fitzgerald, die ich auf Platz 2 bzw. 1 habe, dann auch nochmal ein klein wenig genauer an. Und das war sie auch schon, die 255. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Herzlichen Glückwunsch an Friend of the Show Henning. Der hat heute nämlich Geburtstag und ich kann sagen, dass es vielleicht am Wochenende, wenn er hier vorbeikommt, zum Osterfrühstück, es vielleicht gummiartig werden könnte. Vielleicht, das müssen wir dann sehen. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche und ein ganz tolles Osterfest. Bis dann.